Genesis 1 schließt der Schöpfungsbericht: Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Jetzt im Frühling, direkt vor Palmarum und dank der Fastenzeit vielleicht auch um ein paar Kilo unbelasteter, mitten in einer täglich schöner werdenden Natur, kann man das nachvollziehen. Spazierengehende Paare mögen vielleicht auch an die Verse aus dem Hohelied Salomos denken. Die Blumen erscheinen im Land, die Zeit zum Singen ist da, die Stimme der Turteltaube ist zu hören in unserem Land, am Feigenbaum reifen die ersten Früchte, die blühenden Reben duften, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. Ich hoffe sehr, dass mein noch kleines Patentöchterchen als Teenager Blumen, Vögel und Weinberge nicht nur aus Geschichtsbüchern kennen wird. Dass auch ihre Kinder, so Gott will und sie welche hat, ihre Erzählungen von blühenden Bäumen und Spaziergängen im Grünen nicht mit »Mama, ich glaub doch keine Märchen mehr« quittieren. Leider bemerke ich im Diskurs mit anderen Katholiken, oft gerade solchen, die sich die Lehramtstreue übergroß auf die Fahnen schreiben, recht häufig eine Haltung, als seien alle Bemühungen um Umweltschutz per se unchristlich und böse, weil sie auch von den Grünen vertreten werden. Aber was soll schlecht daran sein, etwas zu schützen, was Gott sehr gut findet? Vor 30 Jahren sagte Papst Johannes Paul II., die allmähliche Verringerung der Ozonschicht und der damit zusammenhängende Treibhauseffekt haben nun als Folge industriellen Wachstums, starker städtischer Konzentration und enorm erhöhten Energiebedarfs das Ausmaß einer Krise erreicht. Industrielle Abfälle, Gebrauch fossiler Brennstoffe, unbeschränkte Rodung, der Gebrauch gewisser Arten von Herbiziden, Kühlmittel und Treibgase – dies alles schadet bekanntlich der Atmosphäre und der Umwelt. Die sich daraus ergebenden meteorologischen und atmosphärischen Veränderungen reichen von gesundheitlichen Schäden bis zum möglichen künftigen Untergehen niedrig gelegener Länder. Während in einigen Fällen der bereits angerichtete Schaden wohl schon irreversibel sein kann, kann er in vielen anderen Fällen noch aufgehalten werden. Es ist jedoch nötig, dass die gesamte menschliche Gemeinschaft, Individuen, Staaten und internationale Körperschaften ihre Verantwortung ernst nehmen. Die von Johannes Paul II. Angesprochene notwendige Einigkeit ist, wie man sieht, nicht eingetreten. Seit Beginn der Industrialisierung um 1850 steigt der Meeresspiegel. Seit etwa 2000 steigt er erheblich schneller als in den anderthalb Jahrhunderten davor. Das ist immer noch langsam für laienhafte Vorstellungskraft. Gut 3 Millimeter pro Jahr scheinen wenig. Für Menschen, denen das Schicksal der Menschen 5 Generationen später nicht gleichgültig ist, ist es rasant. Es ist wahrscheinlich, dass das Versinken Bangladeschs und der Niederlande nicht mehr zu verhindern ist. Es ist auch wahrscheinlich, dass man in den Niederlanden noch Schadensbegrenzung wird betreiben können, in Bangladesch mangels Geld nicht. Auch wenn die Niederlande mir und den meisten Hörern physisch, kulturell und emotional näher sind als Bangladesch, können wir einsehen, dass der komplette Untergang eines Landes aus dem Grund, dass die ganze Welt an den Ursachen für diesen Untergang gearbeitet hat und das Land selbst kein Geld für Dämme hat, ein himmelschreiendes Unrecht wäre. Für Benedikt XVI. War die Bewahrung der Schöpfung ein besonderes Anliegen. Er stellte klar heraus, dass Umweltzerstörung und Hunger eng miteinander verknüpft sind. Er sorgte übrigens dafür, dass der Vatikan ohne Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls mehr und mehr durch erneuerbare Energien versorgt wurde. 2007 mahnte er, wir müssen, wenn wir überleben wollen, die inneren Gesetze der Schöpfung dieser Erde respektieren, müssen diese Gesetze kennenlernen und diesen Gesetzen auch gehorchen. Papst Franziskus schreibt in seiner Enzyklika Laudato Si: Man hat gesagt, seit dem Bericht der Genesis, der einlädt, sich die Erde zu unterwerfen, werde die wilde Ausbeutung der Natur begünstigt durch die Darstellung des Menschen als herrschend und destruktiv. Das ist keine korrekte Interpretation der Bibel, wie die Kirche sie versteht. Wenn es stimmt, dass wir Christen die Schriften manchmal falsch interpretiert haben, müssen wir heute mit Nachdruck zurückweisen, dass aus der Tatsache, als Abbild Gottes erschaffen zu sein und im Auftrag, die Erde zu beherrschen, eine absolute Herrschaft über die anderen Geschöpfe gefolgert wird. Es ist wichtig, die biblischen Texte in ihrem Zusammenhang zu lesen, mit einer geeigneten Hermeneutik, und daran zu erinnern, dass sie uns einladen, den Garten der Welt zu bebauen und zu hüten. Während bebauen, kultivieren, pflügen oder bewirtschaften bedeutet, ist mit hüten, schützen, beaufsichtigen, bewahren, erhalten, bewachen gemeint. Das schließt eine Beziehung verantwortlicher Wechselseitigkeit zwischen dem Menschen und der Natur ein. Jede Gemeinschaft darf von der Erde das nehmen, was sie zu ihrem Überleben braucht, hat aber auch die Pflicht, sie zu schützen und das Fortbestehen ihrer Fruchtbarkeit für die kommenden Generationen zu gewährleisten. Denn dem Herrn gehört die Erde, ihm gehört letztlich die Erde und alles, was auf ihr lebt. Darum lehnt Gott jeden Anspruch auf absolutes Eigentum ab. Das Land darf nicht endgültig verkauft werden, denn das Land gehört mir und ihr seid nur Fremde und Halbbürger bei mir. Zitat Ende. Ich kann, wie die meisten Menschen, nur sehr wenig tun, um die schöne Natur zu schützen. Ob mein Tun und Lassen irgendeinen Einfluss auf das Klima hat, weiß ich nicht. Aber es hat immerhin einen kleinen Einfluss auf die mich direkt umgebende Welt, wenn ich beim Einkauf auf regionale Waren achte, so gut es geht, das Fahrrad und die Öffentlichen benutze, zerrissene Hosen erst einmal flicke, statt sie gleich wegzuwerfen, und was es sonst an schlichten Möglichkeiten zur Schonung der Umwelt gibt. Es hat einen Einfluss auf Menschen, die ich vermutlich nie sehen werde, wenn ich beim Kauf von Dingen, die in Deutschland nicht wachsen können, Kaffee, wenigstens auf ökologisch sinnvollen Anbau und fairen Handel achte. Wenn ich manche Dinge einfach gar nicht kaufe, weil ich sie nicht unbedingt brauche und weil ich weiß, dass sie, wie Avocados, nur unter extremer Umweltbelastung produziert werden können, rette ich damit zwar nicht die Welt, muss ich auch nicht, hat Jesus Christus mir abgenommen, aber ich beteilige mich auch nicht an ihrer Zerstörung. Bei anderen Dingen, wie dem Computer, den ich zum Arbeiten brauche, oder dem Gas, das ich zum Kochen und Heizen brauche, weiß ich, dass zumindest teilweise extrem schlechte, gefährliche Arbeitsbedingungen für andere Menschen und Belastung für die Umwelt, deren Umwelt, daran hängen, und ich kann es nicht ändern. Das ist ein Moment, in dem ich mir klar mache, was unter anderem Erbschuld und Verstrickung in Sünde zum Inhalt hat. Ich bin Teil einer gefallenen Menschheit und ich kann darin gar nichts ändern. Muss ich auch nicht, wegen des oben erwähnten Jesus Christus. Aber das entbindet mich nicht von der Verpflichtung, so gut wie möglich zu sein und mit Mitmenschen und Umwelt umzugehen. Die strahlende Schönheit der Natur will ich allen Menschen gönnen, auch denen, die noch nicht gezeugt sind. Das Buch der Weisheit entstand um 50 vor Christus, für Jesus lief es also noch unter modernere Literatur, und es führt uns einen gewissen Typus des Frühlingsliebhabers vor. Auf, lasst uns die Güter des Lebens genießen und die Schöpfung auskosten, wie es der Jugend zusteht. Erlesener Wein und Salböl sollen uns reichlich fließen, keine Blume des Frühlings darf uns entgehen. Begrenzen wir uns mit Rosen, ehe sie verwelken. Keine Wiese bleibe unberührt von unserem Treiben. Überall wollen wir Zeichen der Fröhlichkeit zurücklassen, denn dies ist unser Anteil und dies das Erbe. Lasst uns den Gerechten unterdrücken, der in Armut lebt, die Witwe nicht schonen und das graue Haar des betagten Greises nicht scheuen. Unsere Stärke soll bestimmen, was Gerechtigkeit ist, denn das Schwache erweist sich als unnütz. Lasst uns dem Gerechten auflauern, er ist uns unbequem und steht unserem Tun im Weg. Keine Wiese bleibe unberührt von unserem Treiben, überall wollen wir Zeichen der Fröhlichkeit zurücklassen, solche Wiesen haben wir doch alle schon mal mit Grausen gesehen. Der Autor schlägt von rüpelhaftem Umgang mit der Natur eine Brücke zum brutal unsozialen Verhalten gegenüber Armen und Schwachen. Wie recht er damit hat, sehen wir heute, gut 2000 Jahre später. Umweltzerstörung und Elend gehen Hand in Hand. Umweltschutz und Gerechtigkeit hängen zusammen. Wo die Umwelt für den schnellen Profit zerstört wird, werden auch Menschen ausgebeutet und wird ihnen die Möglichkeit zu schöner und sauberer Umgebung genommen. Auch Bequemlichkeit und Genusssucht sind starke Faktoren in der Umweltzerstörung und mittelbar in der schlechten Behandlung anderer Menschen. Die Fastenzeit, eine Woche haben wir noch, lehrt uns, Maß zu halten, und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir das Gelernte auch nach der Fastenzeit noch anwenden. Wo uns das gelingt, können wir gute Zeichen echter Freude zurücklassen, zum Beispiel eine Welt, in der die Schönheit der Natur wieder mehr Menschen erfahrbar ist.